Guten Morgen, es ist Samstag, der 25. Juli 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für Drogengebrauchende und alle anderen, die ein Partizip von einer Geisteskrankheit unterscheiden können. Mein Name ist noch immer Paul Brandenburg, aber meine alte Bitte ist ganz neu in ihrer Dringlichkeit, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Gegen den Justiz- und Polizeiterror unserer Demokratie auf Sendung zu bleiben, kostet allerdings täglich mehr Geld und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind eben nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle meine sehr bevorzugte Runde. Aus Berlin im Haus ist Unternehmerin und Moderatorin Silke Schröder und aus Kärnten die Frau, deren Gebrauch für viele lange schon zu einer Droge geworden ist. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo.
Moin, moin.
Ja, Drogengebrauchende, da bin ich nicht nur drüber gestolpert, sondern ist ein Trip, der hängen geblieben ist. Silke, du selbst bist ja eine Sprachästhetin bekennender Art und diese partizipiale Vergewaltigung der Sprache aus ideologischen Zwecken, die ist ja nun schon ein bisschen älter. Also kennen wir ja, es gibt jetzt einen Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende, so heißt der wirklich wörtlich. Mhm. Amtlicher Gedenktag für Menschen, die sich also mit Drogen umgebracht haben. Das ist in vielfacher Hinsicht, um den Arzt raushängen zu lassen, totale Sprachperversion, weil in der Medizin spricht man von Drogenmissbrauch im Allgemeinen. Auch eine Zigarette ist Nikotinmissbrauch, ein Glas Wein ist Alkoholmissbrauch. Das ist eine technische Klassifizierung, weil es natürlich nicht die Gesundheit fördert. Das haben Sie
aber
mal.
Da liegt natürlich schon eine Wertung drin. Ne?
Klar, ist ja in der Medizin ja nicht abwertend für den Menschen, sondern es ist ja eine medizinische Feststellung. Ja. Jetzt wird also für Drogengebrauchende ein Gedenktag eingerichtet. Bist du auch dran hängen geblieben? Oder?
Ja, ich. Absolut. Ich muss dir sagen, ich habe mich sofort erinnert gefühlt an die Diskussion um das Denkmal für die Drogendealer, was wir ja hier in Berlin im Görlitzer Park errichtet bekommen haben. Und da stört mich weniger die sprachliche Vergewaltigung als der Versuch der Gesellschaft, Perversionen als normal zu verkaufen. Und Dysfunktionalität und Kriminalität als was Normales zu verkaufen. Und so ist es natürlich auch mit den Drogenmissbrauchenden, die dann zu armen Drogengebrauchenden werden. Also
betroffen
von
Drogen,
Opfer.
Ja, genau.
Genau, die natürlich sicherlich eine ganz, ganz heftige psychische Vorgeschichte haben, warum, oder eine Benachteiligung erfahren haben, warum sie eben Drogen ge und natürlich nicht missbrauchen mussten. Ich finde, das passt perfekt in diese Zeit, in der eben kriminellen Denkmäler gesetzt werden. Und da muss ich dann als nächstes an George Floyd denken, ne?
Ja, stimmt.
Also es gibt viele Feiertage, Denkmäler, Gedenkminuten, Gesten der Unterwerfung einer Gesellschaft, die jeden Kompass des gesunden Menschenverstandes über Bord geworfen hat oder der ihr über Bord geworfen wurde. Und die also totalitär versucht, eine Sichtweise zu erzwingen, in der à la Orwell das Abnorme total normal ist und das Normale eben zum Abnorm erklärt wird. Und ich glaube, dafür ist das ein sehr passender Ausdruck und leider, so müssen wir konstatieren, nur einer von vielen in der verrückten Zeit, in der wir leben und in der wir täglich mit solchen Nachrichten bombardiert werden, wo wir eigentlich denken, also vor 20 Jahren hätte man sich wechselseitig einen Vogel gezeigt und hätte das für einen 1. April-Scherz gehalten. Heute ist das Normalität der Nachrichtenlage.
Das ist natürlich ein etwas bedrückender wie treffender Rundumschlag, absolut. Ich kann dir nur zustimmen, Silke. Meine Frage wäre jetzt eigentlich auch gewesen, Milena, hast du andere Wörter, wo du die Perversion dir jedes Mal irgendwie hängen bleibt, angesichts der Verdrehung der Bedeutung? Was? Ich meine, unsere Demokratie ist natürlich ein absoluter Klassiker.
Natürlich. Impfen macht frei. Ich meine, hallo.
Ja, gut, das ist ja auch ganz böse. Ja.
Ja, genau. Waffen bringen Frieden oder Waffen, Jesus würde Waffen kaufen oder irgend sowas. Aber was mir hier bei diesem Drogen Gebrauchende auch aufgefallen ist. Es ist ja so, man sagt ja also diese komische Gendersprache, Fahrende oder Studierende, das sind ja die das im Moment machen.
Exakt, ja.
Jetzt frage ich mich, wie verstorbene Drogengebrauchende Drogen gebrauchen. Das ist etwas, was mir so ein bisschen aufgefallen ist.
Ja, und wie man das nachmachen kann, weil das sind das einige Neidische sein und sagen, wenn das geht. Ja.
Also es ist wirklich in jeglicher Hinsicht, ist es einfach...
Idiotie,
Ja, Idiotie.
Ja, ja, die satanischen Verdrehungen gehen natürlich immer weiter. Wir müssen noch über Leihmütter sprechen in dieser Sendung, ja, wo man fragt, wie sehr man die leihen kann. Und bevor man sich auf irgendwelche Inhaltsfragen stürzt und da ganz verschiedene Meinungen aneinander kommen, kann man mal Leihen googeln versus Mieten. Leihen ist nämlich etwas, was komplett gratis ist, während Miete ja gegen Geld stattfindet. Also es gibt so viele Ebenen, auf der solche Sprachverdrehungen stattfinden. Das wird nicht aufhören, dieses Thema, und wird uns begleiten. Aber es ist nicht immer so elegant, wenn frisiert wird und wenn die Logik und die Verfassung gebrochen werden. Diese Woche hat, ich weiß nicht, wie ihr das seht, hat unsere Demokratie eigentlich den Vogel abgeschossen. Ich spreche natürlich vom Kreiswahlausschuss des Landkreises Friesland. Und das ist schön, dass das gerade die Friesen tun, um einer alten Klischee gerecht zu werden. Ich darf das sagen mit einer ostfriesischen Großmutter. Der NDR berichtet, der Kreiswahlausschuss, das Lieben dieses Landkreises, stimmte am Dienstagabend mit 5-1 Stimmen gegen den Bundestagsabgeordneten Martin Sichert, der AfD, nämlich als Kandidat für den Landkreisvorsitzenden, also wie nennt sich das nochmal?
Das Landrat.
Das Landrat, Entschuldigung, Dankeschön. Damit folgte, schreibt der NDR, der Ausschuss eine Empfehlung des niedersächsischen Innenministeriums, sich den Kandidaten genauer anzuschauen. Grund sei seine Mitgliedschaft in der niedersächsischen AfD, die als rechtsextrem eingeschätzt werde. Also Melina, ich halte fest, es hat der Staat einen Oppositionskandidaten von der Wahl ausgeschlossen, weil er Teil der Opposition ist. Und und da ist er nicht der Einzige, der sich den das betrifft.
Es ist ein unglaublich mieses kleines Bauerntheater, wenn man sich dieses Video anschaut. Ja, da sitzen ein paar Kommunalhanseln und befolgen die Befehle des Landes Niedersachsen. Das geben sie ja auch selber zu. Da liest ja einer die Ablehnungsgründe vor und sagt, also das war die Entscheidung, der Vorschlag des Landes. Ja? Also ich meine, das System Ludwigshafen ist System Deutschland geworden. Land beauftragt Verfassungsschutz, der liefert das Gewünschte, Land entscheidet, Wahlausschuss führt aus. Und damit ist ja der Rechtsstaat offiziell abgesagt von den Regierungsparteien. Und der Verfassungsrechtler und ehemalige Verteidigungsminister Rupert Scholz sagt, das ist eindeutig illegal auch noch. Ne? Also der Wahlausschuss beruft sich ja auf den Verfassungsschutz, der die AfD in Niedersachsen als eindeutig rechtsextremistisch eingestuft hat. Und Scholz sagt, das ist verfassungsrechtlich völlig belanglos, diese Einstufung. Ja? Und der Wahlausschuss sei ein exekutives Organ und die Exekutive dürfe nicht entscheiden, was in der Demokratie geschieht, wer Demokrat ist und welche Rechte jemand als Demokrat, Wahlbürger oder Wahlkandidat hat. Das ist verfassungswidrig. Das interessiert die natürlich nicht in Niedersachsen. Die können ja jetzt hunderte AfD-Kandidaten von der Wahl für diese kommunalen Spitzenämter ausschließen. Es werden nämlich 300 gewählt. Die nächste war ja schon dran. Bürgermeisterkandidatin Reinhold Göß im niedersächsischen Nörten-Hardenberg wurde einstimmig von der Wahl ausgeschlossen. Ja, und andere Kandidaten in Hannover, also die Kandidatin zur Oberbürgermeisterin oder in Gifhorn oder in Lüneburg, die prüfen gerade, ob sich die AfD-Kandidaten zur Wahl stellen dürfen. Und ich sage euch eins, das wird der Depp, also den Deutschen Einheitspartei, so dermaßen auf die Füße fallen. Das ist wirklich Wahlkampf für die AfD. Ja? Also die brauchen bald wirklich Krieg, um an der Macht zu bleiben.
Ja, das sieht man ja in der Tat auch, das sieht man ja auch in der Tat daran, dass selbst hier in der links- bis linksextremen Hochburg Berlin die AfD mittlerweile bei den Prognosen auf Platz 1 steht. Das hat Gründe, genau die, 19%, die du eben, Melena, angeführt hast. Ne? Also eine Clique, ich stelle mir das bildlich wie so ein Schweinetrog vor, die halt für sich entscheidet, da darf halt niemand anderes mit dran, weil was anderes ist es ja letztlich nicht, entscheidet für sich die Spielregeln so zu gestalten, dass eben niemand anderes eine Chance hat und klebt dann den Sticker. Das ist eben unsere Demokratie darüber. Und insofern muss es auch nicht erstaunen, dass sogar die UN jetzt mittlerweile moniert, was bei uns hier im Verfassungsschutz los ist und dass die korrigierenden demokratischen Einrichtungen tatsächlich keine Durchschlagskraft mehr haben. Und ich meine, das haben wir auch an anderen Stellen, ist uns schon attestiert worden, während der Corona-Zeit, Meinungsfreiheit und so weiter. Also wir sind eben ganz tief im Vorraum des Totalitarismus schon angekommen. Vielleicht ist es auch gar kein Vorraum mehr. Und die Konsequenzen sind eben, dass die Wähler jetzt sich anders positionieren, so wie es für viele bislang oder bis vor kurzem gar nicht denkbar erschien. Aber, tja, ob das was bringen wird.
Ja, aber ganz interessant ist, was diese UN-Sonderberichterstatterin Irene Kahn, die hat ja Deutschland im Frühjahr besucht, was die genau kritisiert. Also die kritisiert in erster Linie den Verfassungsschutz. Und der Kernpunkt ist der Begriff Extremismus, der keine rechtliche Definition besitze, obwohl er die Grundlage für die Einstufungen durch die Behörde bildet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Es wird ja gar nichts definiert, ja? Du bist rechtsextrem, die AfD ist rechtsextrem, aber niemand sagt, was ist eigentlich rechtsextrem?
Ja, das ist genau wie mit unserer Demokratie. Was ist denn unsere Demokratie? Also
eine korrigierende Demokratur, die ja korrigierend eingreift in alles.
Ja, also in einer Demokratie kommen ja durchaus auch oppositionelle Kräfte vor und sind auch geschützt
nur
von
die Liberalen der
Demokratie.
Nur die liberalen Parteien der Mitte.
Weißt du,
du musst jetzt langsam vorsichtig sein. Ja? Also wenn du immer nicht verstanden hast, was da passiert, weil weißt du, es ist ja auch so in Berlin und gerade wenn man so unternehmerisch mit Immobilien zu tun hat, guck dir mal an, was so vorbereitet bereitet ist mit Enteignung. Ne? Das ist durchaus nicht.
Ja, das wird ja, ja sozusagen jeden treffen, der sich irgendwie im Besitz von ein paar Steinen befindet mit einem Dach drüber.
Es ist schon irre. Also wenn man die UN so ein bisschen als Apparat mal anschaut und ein bisschen reinguckt, stellt man ja fest, es ist ja eine Form von Korruption, wo man früher dachte, schlimmer geht's nicht. Also die UN selber ist bei weitem kein Ponyhof und kein Kindergarten. Wenn selbst die UN jetzt kritisiert, dass Deutschland als Unrechtsstaat schwer haltbar ist.
Das meinte ich, ganz genau.
Ja, das liegt wahrscheinlich an dieser Sonderberichterstatterin persönlich. Ja?
Frau Kahn,
also möglicherweise, Frau Kahn hat möglicherweise noch andere Vorstellungen. Ne? Aber ich möchte euch auch zurufen, und zwar im Sinne von Lauterbach, dieses permanente Schlechtreden, das schadet Deutschland am meisten.
Schnief.
Und er hat weiter gesagt, auf diese Leute können wir verzichten.
Das war also die weggehen.
Ne? Genau, das war.
Dann hat er sich wahrscheinlich noch nie die Statistiken angeguckt, wer so zum Steueraufkommen maßgeblich beiträgt und wer nicht. Aber
das schrieb er
vielleicht
auf X.
Hofft die Regierung, dass sie es einfach alles überzwang.
Er schrieb das auf X und meinte, diese ewigen Übertreibungen von jungen Talenten, die mit den hohen Rentenbeiträgen, in Klammern Schnief, nicht klarkommen und deshalb angeblich auswandern, auf diese Leute können wir verzichten, falls es sie überhaupt gibt. Ja, das ist das Schönste.
Ja,
falls es sie überhaupt gibt.
Es gab ja auch schon mal eine Zeit, in der die geistige und tatkräftige Elite das Land verlassen hat oder verlassen musste, ja, oder wollte. Und auch damals haben die Machthaber, wenn ich mich recht erinnere, sehr arrogant und verächtlich reagiert. Ja, also es hat mich schon sehr daran erinnert. Und ich frage mich manchmal, ob Lauterbach einfach zu wenig zerebrale Kapazitäten besitzt. Ja?
Vielleicht ist es der Salzmangel. Er hat ja, ist ein bekannter Salzvermeider.
Ich meine, es ist ziemlich doof, so einen Post abzusetzen, wenn man einer Regierung angehört, die genau das verantwortet. Und er hat den Post dann ja gelöscht. Vielleicht war es auch wirklich ein Salzschock oder so. Vielleicht war es im Rotwein Salz. Man weiß es ja nicht. Ja. Ne? Aber X vergisst natürlich nicht.
Nee, die sind im Full-Honecker-Modus. Bekanntermaßen hat ja Erich Honecker 6 Wochen vor Ende der DDR auch erklärt, man könne auf die ganzen Raudis verzichten. Die haben sich selbst außerhalb unserer Gesellschaft gestellt. Es war auch unser. Honecker ist ja, das verdanken wir Boris Brandt, diese Erkenntnis. Honecker ist ja tatsächlich wohl auch der dokumentiert erste Verwender des Begriffes unsere Demokratie. Jetzt kein Scherz, in Honeckers letztem Buch, Boris Brandt liest das immer wieder, hat die Honey-Bibel auf dem Tisch, wenn er was vorliest. Naja, guter Zug. Hat er ständig von unserer Demokratie gesprochen und so ein unehrliches Kind wie hier Fritz Brandner von der Grünen, Honeckers unehrliches Kind mit dem amtierenden Steinmeier, bestätigt das ja auch wieder. Und auch der Maoist im Amt des Bundespräsidenten, die bedienen sich der gesamten Sprachpalette eben dieser alten SED und wahrscheinlich auch des Personals. Und wie es der Zufall will, ich meine, gar nichts hat mit irgendwas zu tun in unserer Demokratur. Da schreibt die Junge Freiheit, muss die SPD um ihren Wiedereinzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt nun grundlegend bangen. In einer neuen INSA-Umfrage und INSA, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ist durchaus kein frei medialer Schwobler-Kanal, sondern INSA ist eher eine sehr regierungsnahe Meinungs-, Entscheidungs- und Dokumentations- Faktenbude. Die sagen jedenfalls in einer Sonntagsumfrage für den Fokus, da erreichen diese Sozialdemokraten nur noch 5% und verlieren damit gegenüber der Umfrage zuvor einen ganzen Prozentpunkt. Stärkste Kraft bleibt die AfD mit unverändert 41% und steht weiterhin kurz vor der absoluten Mehrheit. Gar nicht mehr im Landtag vertreten, während die Grünen und die FDP mit jeweils 4%. Damit wäre nur eine Koalition zwischen der CDU und der Linkspartei, also diesen beiden Flügeln unserer deutschen Einheitspartei, möglich.
Passt doch.
Ja, na, was wird die Demokratur wohl korrigierend machen, frage ich euch. Die spannende Frage ist ja wirklich, was tun die dann jetzt? Sven Schulze, das ist dieser Klon von all den anderen gesichtslosen Funktionären, der da als Ministerpräsident fungiert, jetzt noch, hat ja schon erklärt, sie würden dann einfach die Ministerpräsidentenwahl nicht stattfinden lassen. Heißt, der Landtag wählt einfach nicht neu.
Ja, klar, dann bleibt er einfach im Amt. Ich meine, das ist die Fortsetzung von Thüringen. Ja. Ja? Wir erinnern uns an Herrn Ramelow. Impfen, genau. impfen, Ramelow.
Hey, ja, Techno-Milena, hallo. Ja, ist gut, alles grüßen.
Ja, der hat doch mal diesen wunderbaren Post abgesetzt, wo er völlig Tourette-mäßig das Wort Impfen 100 Mal wiederholt hat. Ja. Und der hat ja auch die versprochenen Neuwahlen nie ausgeführt, ja, im Lande Thüringen. Damals, als Herr Kemmerich von der FDP fast Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD geworden wäre, was natürlich nicht geht.
14 Tage war es. Er war es 14 Tage lang.
Ja, aber dann hat Angela Merkel einen Schlusspunkt gesetzt.
Richtig. Das muss rückgängig gemacht werden.
Ja. Völlig verfassungswidrig natürlich. Ja. Wurde hinterher sogar attestiert, aber scheiß drauf. Ne? Also ist ja vollkommen egal. Ja, was machen die dann? Ja, sie wählen einfach niemanden zum Ministerpräsidenten. Wahrscheinlich. Also Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, das spannendste Ereignis dieses Jahr.
Ja, es gibt ja noch dieses Instrument des Bundeszwangs. Auch das wird immer wieder ausgepackt. Das ist ein bisschen wie bei Braveheart. Da wird da so schon der Foltertisch ausgepackt und gedeckt und die Instrumente gezeigt. Und immer wieder wird dieses Wort Bundeszwang erwähnt. Das sieht ja das Grundgesetz vor, dass ein ausscherendes Bundesland, was nicht so gehorcht, wie unsere Demokratie das möchte oder die Geheimpolizei, kann dann mit Mitteln des Bundeszwanges, wie so eine Koadjutorenschaft im Vatikan, sozusagen unter Verwaltung eines Exekutivdirektors gestellt werden. Da kommt dann aus dem Bundesrat, über den Bundesrat kommt dann da ein Bundesbeauftragter und der schiebt sozusagen den Ministerpräsidenten zur Seite und bringt das Land auf Linie. Könnte ja auch sein, dass wir
passt
das
machen. Passt doch, oder? Ne? Ja, passt doch. Also gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, die CDU hat bis jetzt noch gehofft, dass sich das bei den Wählern so geräuschlos erledigen wird. Dafür hat Daniel Günther ja auch jetzt lange Zeit geworben, ne, für die Öffnung nach links. Das wäre alles nicht so schlimm.
Öffnung. Wenn sie geschlossen werden nach links. Ich
meine, und Herr Schulze hat ja nun auch in zahlreichen Interviews zum Besten gegeben, dass die Wahlergebnisse gar nicht so entscheidend sind dafür, ob er weiterhin Ministerpräsident bleibt oder nicht. Also,
aber schon ehrlich, der Mann, muss ich sagen.
Ist schon ehrlich, absolut. Ja. Es ist, glaube ich, tatsächlich so ein Lackmustest gegenüber den Bürgern, den Wählern. Wo kommt der Punkt? Kommt überhaupt ein Punkt, wo die Leute sagen, so, jetzt reicht es. Ne?
Und kommt
der ist ja tatsächlich bei den Eliten tatsächlich noch nicht wahrnehmbar zu sehen. Und dafür sprechen ja auch zahlreiche andere politische Entwicklungen. Mir kommt jetzt nur spontan die Belobigung von Nina Wagen, ne, für ihre Gesundheitsreform, dass jetzt dafür Kanzleramts Ministerin wird und dass sie hätte gezeigt, dass sie reformen kann. Und ich sag mal, der normale deutsche Bürger ist ja in den letzten Monaten so in seiner wirtschaftlichen Prosperität, wenn es sie überhaupt noch gegeben hat, drangsaliert und beraubt worden, das muss man ganz klar sagen, dass, ich sag mal, eine Elite, die feststellt, dass das einfach so durchgeht, natürlich dann auch weitermacht. Und sie wissen natürlich auch, und dafür steht ja auch, stehen ja auch die SPD-Werte mit an die 5% in Sachsen-Anhalt. Und ich sag mal, auf Bundesebene ist ja der Trend auch eindeutig ganz steil nach unten, dass sie letztlich jetzt nur noch diese Legislaturperiode haben. Und die wollen sie offenbar nutzen, um maximalen Schaden anzurichten oder maximal das durchzusetzen, was sie sich halt auf die Fahnen geschrieben haben. Proletarier aller Länder, vereinigt euch oder was auch immer das Programm dann sein soll. Aber das ist ja eindeutig zu sehen, dass der Slogan lautet, nach uns die Sintflut, jetzt wird das Gaspedal durchgetreten und dann gucken wir mal, was danach kommt.
Ich glaube nicht, dass Ihnen klar ist, dass Sie nur noch diese Legislaturperiode haben. Ich denke schon, dass Sie weiter hoffen, in irgendeiner Form die Brandmauer aufrechtzuerhalten und damit Ihre Macht zu sichern. Mhm. Das glaube ich schon. Die sind so abgekapselt in ihrer
Logik.
Das
kann ich mir nicht vorstellen. Also die Realität verschiebt sich doch jeden Tag ein Stück in die andere Richtung.
Was interessiert wie soll denn das denn SPD möglich sein? Die Realität?
Ja, das glaube ich auch. Also die Realität verschiebt sich ja auch in den Köpfen derer halt immer weiter, die Realität leugnen. Also man denke an den Führer im Bonker, der bis zum Schluss dann sagte, nein, die Gruppe Steiner wird Berlin befreien. Und so ein bisschen haben wir das ja momentan auch in diesen ganzen angeschlossenen Regiemedien. Wenn man die Zeit online anschaut, das ist wie im Spiegel. Das ist wirklich interessant. Ich kann nur empfehlen, das mal auf die Seite zu gehen. Da ist eine ganze DIN A4-Seite, ein ganzer Monitor voll mit so Kacheln. Wie war deine Schuld oder die Schuld deiner Eltern im Dritten Reich? Welche NSDAP-Mitgliedschaft hattet ihr? Also es wird aus allen Rohren
diese neue
die Schuld.
Suchfunktion, wo man irre, seine völlig Familie irre. Ja.
Also jeder, der möchte und der kann jetzt endlich irgendeinen Opa oder Urgroßvater finden, der vielleicht irgendwo Mitglied war und endlich schuldig sein. Also sie sind
das
vollkommen
ist mir auch
verzweifelt.
Gibt's auch bei Spiegel.
Genau, machen die parallel. Lauterbach selbst schreibt ja was davon, dass jetzt die Brandmauer in Gefahr sei, wenn nicht hier der Herr Kretschmer in Sachsen ganz klar erkennen würde. Also ich glaube auch wie Milena, die klammern sich wirklich daran, weil sie haben ja auch keine Alternativen. Sie wissen ja wie Spahn, der hat ja auch, und Spahn ist ja durchaus ein absolut perfekter Opportunist, der ist ja wie Söder, hat ja auch mehrfach erklärt, wenn denn die AfD rankommt, dann will man mich wohl vor Gericht stellen, dann müsste ich Angst vor Gefängnis haben. Ja, genau so ist es. Das hat er schon erkannt, deswegen glaube ich auch, hat er sich zu Recht verabschiedet und hat Sorge. Die wissen schon, was ihnen blüht, wenn sie die Macht verlieren. Und entsprechend sind die zu allem bereit.
Verabschiedet hat er sich ja eigentlich gar nicht. Aber
er nimmt natürlich das Geld mit, aber er ist nicht mehr Teil dieser Regierung.
Als Abgeordneter, ne?
Na klar, ja, na hallo.
Irgendjemand
muss die Windeln schon bezahlen, ne?
Es ist nicht klar, dass er noch Abgeordneter bleibt. Ich glaube, das hat er auch noch jetzt noch am Ende noch offen gelassen. Aber interessant ja auch, du hast gerade Kretschmer erwähnt, aus Sachsen, der Ministerpräsident. Mhm. Der hat ja jetzt gesagt, wir brauchen ein Ende der Brandmauer. Und das ist natürlich auch, das ist auch nur Schiss in der Buchs.
Na ja.
Weil wenn der nur ein Fünkchen Mut hatte, dann würde er sie eigenhändig stürzen. Er hatte schon oft Gelegenheit. Also er müsste was tun, ne? Ja. Aber er guckt nach Berlin, zeigt mit dem Finger und sagt, wir brauchen ein Ende der Brandmauer und hofft, dass er dann ein bisschen beliebter in seinem Land wird. Und das ist auch so eine Fata Morgana, eine geistige. Ne? Das ist ein völliger Blödsinn. Das wird gar
der
nicht
antifaschistische Schutzwall, ja. Aber es haben sich ja jetzt in den letzten Wochen durchaus einige aus der CDU auch vorgetraut. Also man sieht ja, das Bröckeln kann man ja quasi live miterleben.
Naja, nee, vorgetraut sind die sind in Sachsen-Anhalt, haben die ja schon den Verrat angekündigt aus Sicht der CDU. Ne? Die haben ja angekündigt, dass sie in Sachsen-Anhalt mit der AfD, also einige Landtagsabgeordnete, stimmen würden. Und dann wurde ihnen ja gleich erklärt, damit wären sie raus aus der Fraktion, aus der Partei. Also das ist eher eine Absetzbewegung, dass die CDU selber, das finde ich ist ein wichtiger Unterschied, die CDU selber weigert sich komplett jede Realität einzusenden und stemmt sich da komplett gegen. Ich glaube nicht, dass die CDU das überleben kann, sich Richtung AfD zu öffnen.
Ja, wahrscheinlich zählt die CDU auf Ereignisse im Außen, die ihnen dann die Entscheidung oder die Öffnung oder die Reformfähigkeit abnehmen. Das ist so.
Weil ich bin wirklich gespannt, ob Merz Ende des Jahres noch Bundeskanzler ist, also nach diesen zwei Wahlen.
Merz auch.
Ja, weil wenn da überall irgendeine Art von Patt herrscht und keine Regierung gegen die AfD gebildet werden kann und ein Kanzler sagt, es wird auf keinen Fall eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, aber es geht gar nicht mehr anders, dann muss er ja gehen.
Tja.
Ja, aber wir haben ja eben schon festgestellt, dass es letztlich immer anders geht. Dann gibt es vielleicht irgendwie einen landesspezifischen Ausnahmezustand und jetzt müssen
weil
wir
eine Ministerpräsidentenkonferenz
oder alles
oder
möglich.
So,
genau. Alles möglich, aber vielleicht auch nicht.
Vielleicht
also das
nicht,
Ding ist, das Ding ist offen, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass die Pläne aus der Schublade ziehen und sagen, juhu, so machen wir es jetzt und zack. Das glaube ich jetzt nicht. Also,
würde ich zustimmen. Bisher ist erstmal
alles viel fragiler, die ganze Geschichte.
Bisher ist erstmal große Stühlerücken. Silke, du hast schon angesprochen, ihr beide habt es schon angesprochen. Fritz Blackrock, unser Stromberg-Kanzler, hat erstmal große Stühleverschiebungen auf gleicher Ebene eingesetzt. Eigentlich ist ganz egal. Also Kurzfassung lautet, A wurde gegen B und C ausgetauscht. Und ein
Reise
schon,
nach Jerusalem.
Genau.
Ja.
Und ein schon lange eigentlich aus Peinlichkeitsgründen versenkter Troll wurde wieder hochgezogen und dabei minimal befördert. Die Rede ist von Philipp Amthor. Die Berliner Zeitung fasst das so zusammen. Verkehrsminister Schnieder sollte laut Tagesschau abgetreten und der CDU-Politiker Fritz Günzler sollte nachgeschoben werden. Das fand nun nicht statt bei einer Pressekonferenz. Tatsächlich wurde jetzt offiziell bestätigt auf einer morgendlichen Pressekonferenz am Freitag früh, dass Jens Spahn ersetzt wird mit dem bisherigen Kanzleramtschef Thorsten Frey, einem engen Vertrauten von Fritz Blackrock. Dafür wird Nina Warken, ehemals Gesundheitsministerin, nun Kanzleramtsministerin und Gesundheitsminister in Nachfolge von Warken wird ein Herr Linnemann. Das ist jemand, der mal so getan getan hat, als ob er die CDU wieder konservativ machen möchte. Außerdem wurde Philipp Amthor vom parlamentarischen Staatssekretär befördert zum Staatsminister für die Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Das alles ist so schrecklich irrelevant und diese Person so austauschbar, dass man kaum drüber reden kann. Aber lustig ist es irgendwie trotzdem, wie Fritze versucht, durch Stühleverschiebung seinen eigenen Hintern zu retten, oder?
Ja, aber das wird doch nicht funktionieren. Der Blödste, also ich meine gut, die ihn sowieso wählen, die werden sagen, so, boah geil, jetzt macht der Kanzler
eben
was.
Und ja, die CDU wieder darfst du nie unterschätzen.
Es werden aber schon, glaube ich, doch auch weniger, wie man ja auch an den Umfragen der AfD sieht. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also wenn du nur quasi innerhalb deiner... Also wenn du Scheiße gegen Mist austauschst, dann stinkt's trotzdem, ja?
Ja, das könnte man wohl durchaus so sagen. Fritz hat es anders begleitet, Silke. Fritz BlackRock stellte das alles vor mit den Worten, wir sind eine Reformregierung. Wir haben viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun.
Das ist die Worthülsenregierung, ja. Nein, ich wollte nur sagen, was ich am schlagkräftigsten oder am überzeugendsten finde, auch in der Veränderung der Wählergunst, ist ja eindeutig der Blick ins Portemonnaie. Und das merkt man eben tatsächlich in den letzten Wochen. Und nochmal halte ich das auch für das Argument, was der AfD jetzt gerade in Berlin sehr hilft, dass die Leute einfach sehen, es soll ihnen alles genommen werden. Jetzt stellt sich immer in jeder Nachrichtensendung irgendjemand hin und sagt, naja, und jetzt leider steigen die Spritpreise ja auch wieder wegen des Iran-Kriegs und jeder guckt nach Schweden und denkt so, komisch, warum kostet denn da der Liter Diesel nur 1,50 und bei uns 2,10, 2,20, wo auch immer wir dann da sind. Also, und gerade diese sogenannte Gesundheitsreform, die ja keine ist, sondern eine reine Mehrbelastungsveränderung, die hat, glaube ich, viele Leute jetzt echt auf die Zinne gebracht. Auch dieses zu sehen, dass die eigene Ehefrau nicht mehr mitversichert sein soll dafür, die vom Zugereisten nebenan. Das ist einfach, also das ist ein so voller Tritt gegen das Schienbein des Gerechtigkeitsgefühls. Das hat jetzt einfach Konsequenzen.
Ja, Steuerreform ist ja dasselbe, ne? Also große,
absolut, Steuerreform, genau. Und Minijob, das betrifft eben auch alle.
Und am Ende zahlen die Leute ja drauf. Aber ich glaube, neben dieser wirtschaftlichen Schieflage, das, was die Leute jetzt langsam merken, also die Mäuse gucken aus dem Portemonnaie, ja. Also nicht die Mäuse, sondern die anderen Mäuse, die echten, kommt ja auch noch die steigende Kriminalität. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, was die Leute zur AfD treibt. Ja, und das merken die in Berlin natürlich auch ganz besonders. Und wenn wir die Schlagzeilen der letzten Tage sehen, was dort alles mit Messern gemacht wurde, passiert ist und so weiter. Also Kriminalität ist ein ganz, ganz großes Thema.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Wobei das ja eigentlich nichts Neues ist, ne?
Nee, also ich meine, der kommen wir auch noch ausführlich. Lass mich ganz kurz bei der Stelle noch bitte einwerfen, dass bevor wir es vergessen, dass eine Person ja durchaus da auch noch mit reinspielt, den wir bisher unterschlagen haben. Wir haben ja letzte Woche die vollkommen falsche Prognose gemacht, dass Jens Spahn keinesfalls zurücktreten wird. Das ist keine Konsequenz, dass er das aussitzt, was da lief. Wenige Stunden später ist er dann zurückgetreten. Sehr, sehr gut, sehr erfreulich und unerwartet für mich. Aber Jens Spahn hat nach seinem Babykauf in den USA, er hat sich ja eine sogenannte Leihmutter besamen lassen für $150.000 in den USA, um sich ein Kind zu kaufen. Das verstößt gegen deutsches Recht, das wusste er, das hat er gemacht, während er selbst als CDU-Abgeordneter, als CDU-Politiker gegen die Leihmutterschaftslegalisierung in Deutschland stimmte. Als er dann publik machte, da gab es dann Druck aus der CDU, er müsse nun zurücktreten als Fraktionsvorsitzender, das hat er inzwischen getan. Und Fritz BlackRock hat ja explizit auch gesagt, dass die Glaubwürdigkeit der Politik so wichtig ist. Sei. Also der Auslöser für diese ganze Rochade, in dem Fall nicht der Grund, aber der Auslöser war ja sehr wohl Jens Spahn, der sich jetzt verabschiedet hat. Zurückbleibt eine ja halbherzige Diskussion um die Leihmutterschaft im Allgemeinen und bei Jens Spahn im Speziellen. Aber die Frage ist ja, war das nun ein strategischer Move von ihm? Habe ich schon angedeutet vorhin, kommt der wieder? Können wir davon ausgehen, dass er eigentlich mit zurückgetreten ist?
Ob der wiederkommt, was soll der denn da? Was soll der in
diesem Abstürzen? Nicht bei Merz.
Ja, aber was passiert dann mit der CDU? Gut, das ist alles möglich. Ich persönlich glaube schon, als ich ihn bei Ronzheimer gehört habe, das war ja relativ schnell, ja, hat er da einen Podcast mitgemacht, auch hat er gesagt, mal, die Familie ist das Wichtigste, den Rest wird die Fraktion entscheiden. Da war überhaupt nichts von, ich kämpfe um meinen Job. Mhm. Null. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das war deine Exit-Nummer. Ja, mhm. Du wolltest da raus, deswegen, und du wusstest auch, der wusste ja, was, so ja. ganz blöd kann
nein,
er ja nicht sein.
Nein, da ist er schon, ja.
Und er wusste ja, was auf ihn zukommt, und ich glaube, dass er auch gerne noch dem Merz vor den Wahlen einen mitgegeben hat, ja. Was der Merz ja jetzt krampfhaft versucht, als Erfolg zu verkaufen, diese Rochade im Kabinett, das ist ja, ja. Und ich kann, weil Merz und Spahn waren sich Spinnefeind. Mhm. Also da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Ansichten, so Reitschuster und auch Rosenbusch, unser Freund, die sind der Ansicht, dass er rausgekickt wurde, absichtlich, ja. Mhm. Ich persönlich glaube, dass er rausgegangen ist. Ja. Ich meine, Geld ist genug da. Möglicherweise mag er sich ja auch wirklich um seinen Georg, kleinen Georg kümmern, ja. Und sagt, ich mach mal 2 Jahre auf Papa, ja, damit der Kleine mich auch kennt. Und dann wird man sehen. Na, der kriegt ja, ich meine, der ist ein Buddy von Thiel, der kriegt immer irgendwo einen Job, ja. Und also das, da sehe ich
Peter
überhaupt
Thiel,
keine Probleme
meinst du,
für
den,
ihn.
Den Palantir-Chef,
Entschuldigung, ja. Genau, von Peter Thiel, weil der war auch auf diesen geheimen Treffen als einer der wenigen Deutschen auch dabei. Also mehrfach. Also der scheint da einen ganz guten Draht zu haben und das erinnert mich dann wiederum an den ehemaligen österreichischen Kanzler Kurz, der, als er dann zurückgetreten ist, einen sehr wohldotierten Job bei Peter Thiel bekommen hat. Mhm. Ja? Also es steht ihm alles offen und in dieser Regierung hatte er null zu gewinnen.
Ja, eben, genau. Das halte ich für das schlagende Argument. Markus Fahlefeld hat das sehr schnell aus meiner Sicht sehr treffend gesagt. Und Silke, ein interessanter Nebenaspekt an dieser medialen Inszenierung, finde ich, ist dieser superschnelle Auftritt bei Ronsheimer. Paul Ronsheimer, muss man dazu sagen, seines Zeichens ja extrovertierter Homosexueller, likte immer die Unterhosen- und Softcore-Porn-Fotos des Mannes, des sogenannten Ehemannes von Jens Spahn. Ich habe mich ja ausführlich dazu geäußert, warum aus meiner Sicht Homosexuelle keine Eheleute sein können, obwohl ich ihren Partnerschaft, keine Wertung der Partnerschaft. Ich wünsche euch da alles Glück der Welt, liebe Homosexuelle, und mehr Glück als bei Heterosexuellen, aber die Ehe als Reproduktionsgemeinschaft, das ist wieder so ein, weil wir euch Einstieg mit der Sprachverhunzung. Mhm, jedenfalls, ja. Auch Ronsheimer liked also die Unterhosenbilder des Freundes von Jens Spahn, hat ihn dann sofort in der Sendung, ist mit dem ganz eng und präsentiert dann da diese Home-Story. Also das ist derartig inszeniert.
Da schließt sich dann doch der Kreis.
Ja, oder eine derartig inszenierte Nummer, das auch noch offensichtlich in schwulen Partykreisen. Also es ist eine schlechte Inszenierung.
Aber apropos inszeniert, also mir fallen dazu 2 Sachen ein. Das eine ist, glaube ich, für Friedrich Merz war das jetzt, der auch sehr opportunistisch denkt, ein Quick Win sozusagen. Ein wunderbares Ablenkungsmanöver von allem, was sonst so schief läuft, um den Eindruck zu erwecken. Es ginge tatsächlich an irgendeiner Stelle in dieser Bundesregierung um das Thema Glaubwürdigkeit. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn man so die Nachrichten verfolgt, es hat so viel Berichtenswertes an Nachrichtenmaterial die letzten 2 Wochen gegeben. Und prompt nach dem Spahn-Rücktritt kam dann ja Frau Brosius-Gersdorf.
Stimmt.
Und dann kam die große Nachrichtenoffensive, dass es vielleicht doch mal an der Zeit sei, zu überdenken, ob Deutschland da nicht zurückständig sei, jetzt mal zusammengefasst, mit diesem Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland. Und Frau Brosius-Gersdorf hat das ja auch als das weibliche Recht auf Selbstbestimmung bezeichnet. Die Möglichkeit, den eigenen Körper zum Austragen eines fremden Kindes herzugeben. Und insofern war das auch so ein bisschen wieder, glaube ich, der Versuch, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, also Ablenkungsmanöver, und dann gleichzeitig aber auch zu signalisieren, wir sind natürlich auch sehr progressiv und vielleicht nehmen wir das jetzt als Gelegenheit, um uns noch ein Stück weiter der Woken Agenda und der linken Absicht, sowas als völlig normal zu deklarieren.
Der antifaschistischen Aktion natürlich.
Ne? Also ja,
alles der Kampf
nicht
gegen den Faschismus.
Ja. Das wird die CDU jetzt aber nicht machen. Das glaube ich auf gar keinen Fall.
Guck mal auf Taz.
Ich glaube, es war auf jeden Fall
Spiegel.
Ein Vorstoß, der die Vorarbeit
aber
schon mal gemacht hat.
Taz und Spiegel sind jetzt nicht gerade CDU.
Naja, aber mittlerweile schon. Und guck mal, Taz und Spiegel loben jetzt Fritz Blackrock für seine progressive Diversitätssteigerung im Kabinett. Also diese ganze Aktion wird von der Taz angesehen als Nina Warken, endlich eine Frau im Kanzleramt.
Aber Aber ich glaube, wenn die jetzt hingehen und Leihmutterschaft, obwohl sie es im Februar erst beschlossen haben, dass es verboten bleibt und sie jetzt also quasi
schnell,
erlauben,
ja, ja.
Nein, das wird nicht passieren.
Das ist
da, aber da, das, ja, aber da, dann, dann ist auch die Gefahr, dass die weiter implodiert, die CDU. Ist sie ja schon, ja. Das ist ja sehr, da ist ja sehr viel Unzufriedenheit, aber ich glaube nicht, dass sich da, dass irgendein Berater von Fritze Bärs Blackrock so blöd
nein.
ist, ihm das zu raten.
Nein, nein,
also
auf
das,
keinen Fall.
Das schließe ich jetzt erstmal aus.
Absolut, für den Moment schon. Aber Jens Spahn ist auf jeden Fall in der Taz bestimmt ein paar Punkte nach oben gekommen, weil er natürlich jetzt, und Jette Nietzhardt, ihr erinnert euch vielleicht noch, das ist die ehemalige grünen Jugendchefin, die gerne in Bikini-Fotos durch die Gegend rennt, sich dann über ihre Sexualisierung beschwert und natürlich ihre starke Männerabneigung dann ventiliert. Die fand das schon ganz toll und hat also sich gefreut, dass Jens Spahn so ein progressives Ding macht und sich gegen dieses Establishment auflehnt. Und ich glaube schon, dass das Jens Spahns persönliche Politikplanung da ist. Er ist der progressive Konservative.
Genau.
Ja,
genau.
Das,
und
Fritz also er ist kein
Merz
Konservativer, nur
um
das mal klarzustellen. Der Mann ist nicht konservativ.
Ja.
Er ist einfach ein Opportunist.
Ja. Und Friedrich Merz bietet es die Möglichkeit, nochmal so zu tun, als wäre die CDU ein Bollwerk der Werteverteidigung.
Ja.
Und das ist natürlich, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo die CDU so tun könnte,
also,
als wäre das
also
der Fall.
Sie versuchen natürlich irgendwie Kapital daraus zu schlagen,
ja.
aus diesem Tiefschlag im Grunde, der den Spahn der CDU verpasst hat. Aber das bringt nichts. Also natürlich versuchen sie es und wollen Schaden abwehren, das ist Krisenkommunikation. Aber dass da jetzt ganz große Pläne dahinter stehen, das glaube ich jetzt auch nicht. Und es wird ihnen ja auch nicht gelingen, das positiv zu drehen.
Ja.
Ich finde einfach insofern. Nur abschließend vielleicht noch, dass diese Causa Spahn überhaupt so hochgekocht ist. Das hat ja auch wirklich mit der Sorglosigkeit von Jens Spahn maßgeblich zu tun, der sich eben in Social Media mit Kinderwagen und strahlendem Mann ablichten lassen hat. Was einfach ja auch so ein Gradmesser dafür ist, für wie weit über dem Gesetz befindlich er sich selber offenkundig angesehen hat. So nach dem
ich
Motto,
nicht.
Es gibt halt Gesetze und es gibt halt mich und mein Leben und so ist das halt.
Ja.
Also ich finde, die Abgehobenheit der politischen Elite ist in diesem Foto tatsächlich verewigt.
Sehe ich anders. Ich persönlich glaube, das gehört zur Exit-Strategie. Weil natürlich musste er das Ding auf die Spitze treiben, damit es auch einen Skandal gibt und damit er aussteigen kann. Also wenn diese Exit-Strategie stimmt.
Ja, aber beides ist richtig. Das widerspricht sich ja nicht. Also ich glaube auch, er hat es bewusst gemacht.
Ja.
Und trotzdem hat Sirke aus meiner Sicht völlig recht. Also die Arroganz, wenn man Jens
generell
Spahn einmal
stimmt das, aber
wenn man Jens Spahn einmal getroffen hat, weiß man, dass die Arroganz immer 3 Meter vor ihm den Raum betritt. Und das hat er damit auch gezeigt. Ja, diese Verachtung für das, was er. Also selbst wenn er, ganz nehmen wir alle Meinungen und Haltungen mal zur sogenannten Leihmutterschaft komplett raus. Ja, egal, ob man dafür oder dagegen ist. Aber wenn man sich einfach anschaut, wie er den Leuten zeigt, ich trete auf als CDU-Funktionär und stimme mit großem Pathos dagegen. Als schwuler Mann kann ich mich nicht damit anfreunden, dass der Bauch einer Mutter vermietet wird. Also sinngemäß hat er das gesagt. Und dann paar Wochen später präsentiert er das genaue Gegenteil, spuckt allen seinen Idioten, muss man ja sagen, wer die CDU noch wählt, ins Gesicht und sagt, das habt ihr davon, ihr Trottel, wenn ihr jemandem wie mir glaubt. Ich meine, klar, das weiß jeder, der diesen Massenmörder aus der Corona-Zeit in Erinnerung hat, aber wie offen, mit welcher unfassbaren Arroganz gegenüber seinen Restwählern, ja, mit welcher klaren Ansage, ihr seid Idioten, mein Wort bedeutet gar nichts, das hätte er auch einfach lassen können, ja, er hätte es nicht so machen müssen. Insofern gebe ich Silke da völlig recht, es ist die arrogantest mögliche Inszenierung seiner Geringschätzung für dieses Wahlvieh.
Ja, aber wenn er einen Skandal wollte und wenn er den geplant hat, dann hat er da genau das Richtige auch dafür getan.
Ja, ja, ja. Also er wusste genau, was er tut. Das würde ich sofort erschreiben. Und damit dieses blöde Wahlvieh es einfach nicht mitbekommt. Also es gibt ja immer noch so Menschen wie uns hier, die berichten, die Nachfragen stellen, die gucken. Das ist alles nicht gut für so ein untergehendes Regime. Das haben die sich jetzt auch gedacht und deswegen wollen sie den Hahn jetzt zudrehen, was die Informationen angeht. Apollonius berichtet, die Vorschläge zur Überarbeitung der Informationsfreiheitsgesetze wurden jetzt geleakt, beziehungsweise es gibt dazu Entwürfe, die im politischen Berlin kursieren. Diese neuen Vorhaben würden den Zugang zu staatlichen Informationen erheblich erschweren, schreibt Apollonius. Besonders weitreichend ist der Vorschlag, die Aufgabe des Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit vollständig abzuschaffen. Das Reformprogramm des Koalitionsausschusses sieht bereits vor, Auskunftsansprüche nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf natürliche Personen zu beschränken, die zusätzlich ein berechtigtes Interesse nachweisen und die gewünschte Information nicht über andere Regelungen erhalten können. Der interne Vermerk zeigt, auf wen diese Regelung offenbar zielt. Journalisten sollen auf das Presserecht, Abgeordnete auf ihr parlamentarisches Fragerecht verwiesen werden. Und Milena, das klingt jetzt vielleicht erstmal weniger spannend, aber der entscheidende Punkt ist ja, dass damit Journalisten letztlich der Zugang zu staatlichen Akten und Nachweisen komplett gestrichen werden würde, wie zum Beispiel ja neulich genau über diesen Weg rauskam, dass der Kinderpornofreund, der in Berlin immer noch regiert, Kai Wegner, ja offensichtlich gar keine Telefonate führte, wie aus seinen eigenen Akten hervorgeht. Das konnte man nur über diesen Informationsfreiheitsweg erfahren. Oder auch die ganzen Corona-Vorgänge um das Institut hier von Herrn Wieler beispielsweise. All das soll in Zukunft eben nicht mehr an die Öffentlichkeit kommen können.
Ja. Ja. Also das ist folgerichtig, oder?
Nicht, ja.
Also das flasht mich jetzt nicht wirklich. Ja, es ist einfach folgerichtig. Es wird alles abgebaut, was dieses Regime in irgendeiner Form in Frage stellen konnte. Ich habe ja diese Woche bin ich tatsächlich bei Reschke Fernsehen hängen geblieben.
Oha, das musst du erklären.
Wow, Reschke Fernsehen, Reschke Fernsehen, das ist Anja Reschke, die hat eine eigene Sendung, wo sie eine halbe Stunde lang polemisiert. Zu irgendeinem Thema. Vorgestern ging es im Grunde darum, dass die böse Frau Ministerin Prien, die Demokratie jetzt, dieses Programm, das ja Millionen, Milliarden ausgibt für NGOs, eindampfen will. Obwohl, das hat sie auch nur so gesagt, glaube ich, ja. Und da ging es unter anderem darum, also, dass diese Unverschämtheit dieser AfD-Abgeordneten immer nachzufragen, welche NGOs wie viel Geld bekommen und so nach dem Motto, ne, was kriegen die Omas von rechts und so. Das hat sie extremst angeprangert, ja. Hat dann auch irgendwelche Leute von solchen Organisationen, also das waren dann zum Teil linken Politiker, das hat sie aber nicht, das hat Critical Cat dann auf X enttarnt. Die haben nur gesagt, das waren Projektleiter, die dann gejammert haben, dass sie ihr Projekt nicht mehr weiterführen können, also in Wirklichkeit linken Politiker. Und die sind natürlich alle traurig, wenn da ein bisschen weniger Geld fließt. Und Frau Reschke nannte das aber auch selten NGOs, sondern sagte immer die Zivilgesellschaft. Ja, Angriff auf die Zivilgesellschaft. Mhm. Also Frau Prien greift die Zivilgesellschaft an und so weiter. Also das war so, dass ich habe immer, weißt du, was ich die ganze Zeit gedacht habe? Ich habe gesagt, woher hat Karl Eduard von Schnitzler diese Stimme plötzlich her? Also das rate ich jedem, der gerne Horrorfilme guckt, einmal Reschke Fernsehen anschauen. Ja.
In der Tat, aber man muss starke Nerven haben. Also man kann sich einfach denken, was das ist. Es ist so eine Art bizarres Spiegelwesen von Silke Schröder und Milena Preradovic. Das ist Anja Reschke, die dazu auch noch mit einer Art, einer Psychomotorik. Aber tut es euch selber an, wenn ihr das möchtet, in der Tat. Es gibt ja andere im Öffentlich-Rechtlichen, die das rechtzeitig gelassen haben und darüber berichten, was Frau Reschke da so tut. Da gehört natürlich auch unsere Kollegin hier dazu, aus ehemalige ZDF. Moderatorin Katrin Seibold, die auch schon mal bei uns hier in der Sendung war, die jetzt lange Zeit still war, um bei Reitschuster zu berichten, was ihr so in den letzten Wochen und Monaten widerfahren ist. Ihr habt es vielleicht auch mal gelesen oder das Interview mit Reitschuster gesehen. Da berichtet Katrin Seibold davon, dass nach ihrem Whistleblowing, beziehungsweise nach ihrem Ausstieg aus dem ZDF und nach ihrem offenen Bericht über die Vorgänge in der Redaktion plötzlich Drohanrufe gegen sie selbst kamen, dass ihre Familie bedroht wurde. Sie berichtet davon, wie Geheimdienstexperten ihr erklärten, dass das Ganze, was dagegen sie stattfindet, doch sehr die Handschrift eben dieser Geheimdienstarbeit betrifft. Und es war schon recht bedrückend zu sehen, wie offensichtlich Katrin Seibold über Monate als Verräterin gebrandmarkt vom System da verfolgt und tyrannisiert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das geschaut habt oder gelesen habt.
Ja, ich habe es gelesen, aber ich fand noch etwas anderes unheimlich spannend, was Katrin Seibold diese Woche öffentlich gemacht hat in einem Podcast mit Benjamin Mutlak. Und da spricht sie von zwei sehr auffälligen Todesfällen beim ZDF direkt nach der Corona-Spritze. Ja? Mhm. Und sie sagt, also damals ist die Leiterin des Auslandsjournals, die auch für diese ganzen Corona-Specials verantwortlich war, wohl, die sei vor die Tür getreten beim ZDF, umgefallen und nie wieder aufgewacht. Mhm. Und eine andere Führungskraft, auch eine Frau, sei beim Fußballschauen vor dem Fernseher einfach gestorben. Also einfach so. Das war wohl recht groß. Es hat die Leute da wohl ein bisschen beunruhigt, aber natürlich hat dort niemand kritisch nachgefragt. Also das fand ich ganz spannend. Sie hat auch gesagt, das hat sie vorher noch nicht erzählt. Wahrscheinlich, jetzt ist es auch wurscht, nach dem, was sie da mitgemacht hat. Also ich nehme mal an, dass das, was sie in dem Breitschuster-Artikel da erzählt, ihr auch klar macht, dass man nicht mehr halbgar gegen die ÖRR oder gegen das System jetzt so sein kann, sondern also man muss sich schon positionieren. Und das ist ja häufig so bei den Aussteigern des Öffentlich-Rechtlichen, dass sie irgendwie noch versuchen, was Gutes dran zu sehen. Ja? Mhm. Ich finde das absolut verständlich. Jeder geht eine Entwicklung durch. Ja? Aber ich glaube, dass diese Vorkommnisse, auch dass sie wahrscheinlich von Geheimdiensten beobachtet wurde oder gedrangsaliert wurde, dass ihr das jetzt auch zeigt, also halbgar geht gar nicht, jetzt packe ich mal richtig aus.
Ja, gut so. Und Gratulation zu dem Mut auch und dem Schritt, den es braucht. Aber Katrin Seibert war ja eh eine der Ersten und der Mutigsten, die da ja klar gesagt haben, was in diesem Sender da lief. Und wer dann auch in ihrem Abtauchen oder in ihrer Phase des Rückzugs so ein bisschen Kontakt hatte, der hat ja mitbekommen, wie sie das auch belastet und bedrückt. Vielleicht kommt sie ja auch zurück sogar in diese Sendung. Du, Katrin, du bist wie immer herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf eine Wiederkehr und hoffen, dass möglichst viele diesem Beispiel folgen und den Mund aufmachen. Noch läuft's ja, und ich meine natürlich das herrliche Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, noch läuft es ja im ZDF ein bisschen anders. Ja. Da läuft es ja mittlerweile so radikal verzweifelt noch in die unsere Demokratierichtung, dass sogar aus dem ZDF selbst jetzt Kritik kam, beziehungsweise von einem pensionierten Chefreporter des ZDFs. Denn da hat ein Live-Reporter namens Oliver Schmidt das Endspiel kommentiert und konnte nicht an sich halten. Milena, du bist ja immer gerne, du schaust ja gerne solche Dinge an. Ich nehme mal an, du hast das entweder live gesehen oder hinterher das Video gesehen, wie Herr Schmidt dort über Gianni Infantino und Donald Trump herzog und es nicht mehr an sich halten konnte.
Ja. Also ich meine, Oliver Schmidt, das ist so, wenn ein Sportreporter besoffen in seiner Moralinsuppe ersäuft. Ja? Also der hat ja auch beim Endspiel, da bei der Halbzeitshow, da hat ja auch Tom Cruise gesprochen. Ne? Mhm. Also, oder hat er vorher gesprochen? Also jedenfalls Tom Cruise hat eine Rede gehalten. Die hatte Schmidt eigentlich ein bisschen übersetzen sollen, hatte aber nicht. Nein, der hat Cruise gleich mal widersprochen. Also innerhalb der Übersetzung, also da haben die Leute dann nur Schmidt gehört. Die haben nichts von Cruise gehört. Da hat er gleich gesagt, ja, aber da ist doch gar nicht so großartig. Da durften doch viele nicht einreisen und Fans und der somalische Schiedsrichter und so weiter. Und Oliver Allmächtig hat ja auch den Text der Nationalhymne geändert. Ja? Also Einigkeit und Recht und Freiheit. Und dann sagte er, und vor allem Vielfalt. Ja? Das Einzige, was er vergessen hat, war Einfalt.
Ja? Nee, die hat er einfach. Da muss er nicht drüber reden.
Ja, aber das ist Einigkeit. Also wirklich, ja, klar. Und Trump und Infantino hat er da als...
zwei haben sich gefunden. Trump und Infantino, die beiden hätten sich gefunden.
Das war ja auch das ging doch
Lakai ja. Von Trump sei ja der
Infantino. Ja, genau, Lakai. Ja. Wahnsinn.
Tja. Das ist das ZDF, meine Damen und Herren. Es ist alles wie DDR kurz vor Ende. Das einzige Problem ist, dass man halt nicht sicher sein kann, dass Ende wirklich ist. Ne? Also ich wäre ja viel entspannter, wenn das irgendwie eine historische Gesetzmäßigkeit wäre, dass jetzt in 6 Wochen irgendwie Honny in den Knast wandert oder zumindest fliehen muss nach Chile. Aber wir wissen es halt nicht. Es kann halt noch lange dauern.
Bei den Öffentlich-Rechtlichen fand ich die Nachricht interessant, dass die Zahl der Programmbeschwerden auf einem absolut historischen Höchststand angekommen ist. Also die Leute sind so genervt, dass die wenigen, die überhaupt noch öffentlich-rechtliche Medien konsumieren, sich eigentlich nur noch die Haare raufen und ihrem Unmut dann auch Luft machen, ohne darüber nachzudenken, dass das wahrscheinlich leider auch nichts bringt. Aber es ist ja auch so. Also ich sag mal, diese Beschallung und die, bei Oliver Schmidt musste ich jetzt gerade an das Thema Einordnung denken. Es wird ja auch immer gerne für uns eingeordnet. Und selbst im Krimi, ich hatte vor ein paar Abenden zufällig durch so ein Krimi gesäppt und da belehrte dann ein Kommissar eine Postbotin, sie sollte bitte gendern. Und das ist ja eben auf allen Ebenen, ob subtil oder explizit, es wird überall ideologisch belehrt und eingeordnet und nochmal nachgeholfen und jeder nochmal dran erinnert, worauf er bitte wirklich achten muss. Und es ist Gehirnwäsche.
Es gab ja jetzt auch schwere Vorwürfe der Deutschen Bahn gegen Dunja Hayali. Also das ist von gestern. Die hatte so eine ZDF-Reportagereihe am Puls mit dem Titel Unsere Bahn geliebt, verflucht, gefährlich. Ja, das lief diese Woche. Und also die sagen jetzt, es sind ganz viele handwerkliche Fehler, Fakten wurden bewusst verschwiegen, alles basiert überwiegend auf Behauptungen. Also die haben so richtig mal draufgehauen. Ja gut, sie haben ja auch ein paar Fehler nachgewiesen. Ja, also wo sie einfach Sachen behauptet, dass die Bahn jetzt zum Beispiel kein einziges digitales Stellwerk hätte, dass das faktisch sogar falsch wäre. Und dann sagt die Bahn, keine andere Bahn in Europa habe ein so hohes Maß an digitalen Stellwerken. Ja? Solche Sachen. Also gut, wird Dunja Hayali jetzt nicht weiter stören, aber...
Nee, und den Bahnopfern auch nichts bringen. Ne? Also ja. Die Bahn bleibt ja Schrott. Also egal, ob das jetzt digitale Stellwerke hat oder nicht. Ja.
Das ist wohl wahr. Aber bei Dunja Hayali habe ich mich in den letzten Tagen tatsächlich auch nochmal gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der auch so doch überschaubare Moderationsleistung abliefert, also sie hat ja eine wahnsinnig hohe Quote auch an Versprechern im Heute-Journal und eine absolut seltsame Themenauswahl. Also ich hatte vorgestern durch Zufall das Heute-Journal mal angeklickt und da wurde dann als Kulturthema von ihr präsentiert ein türkischstämmiger Rapper, der also über das arme, harte Leben seiner Gastarbeiter-Großeltern rappte. Und dieses Musikvideo wurde in fast voller Länge mit türkischen Untertiteln beim Heute-Journal abgespielt. Und da frage ich mich schon, wie kann das eigentlich sein? Also wie kann das sein, dass
das fragst du dich
Frau
wirklich?
Hayali, nee, ja, dass die auch zusätzliche Formate noch anvertraut wird?
Das bekommen. Fragst du dich doch nicht wirklich. Also,
doch,
hast du mal ZDF geguckt, Silke?
Ja, ich sag mal, jemand, der zumindest fehlerfrei sprechen kann, wäre doch schon mal als Moderator.
Nein, aber du musst doch erstmal jemanden finden, der das alles wirklich glaubt. Verstehst
genau.
du? Die ist ja eine Überzeugungstäterin. Das
naja,
ist ja
ich glaube,
keine...
davon gibt es in den Stellen der Öffentlich-Rechtlichen
ja,
sicherlich also, eine Menge
eine...
Leute,
Medina,
die sich danach die Finger
kurz,
lecken
ja?
und die sehen sich ja und Abend zu allem
Silke, Grundkurs. Ja? Lesbische Frau mit migrantischen Wurzeln. Das sind schon mal alle Punkte, die sie braucht, um jeden Konkurrenten rauszukegeln.
Ja, aber nein, in erster Linie ist sie überzeugt, dass es ihre Aufgabe ist, die Menschen zu erziehen, damit sie das Richtige glauben.
Na klar.
Ja?
Alles unbenommen,
also
aber warum kriegt
ich persönlich,
sie
ganz kurz, ganz kurz. Ich persönlich nenne sie die Margot Honecker des ZDF. Und ich glaube, das trifft's, ja, weil auch Margot Honecker war sehr überzeugt von dem, was sie tat.
Margot Hayali,
okay. Margot Hayali, ja. Also mich hat das extrem dran erinnert. Die Haarfarbe müsste man noch ein bisschen was dran tun.
Bisschen
leicht
lila.
Bisschen lila, genau. Aber genau das ist wirklich pure Ideologie und pure Scheuklappen.
Ja.
Ja, so geht sie durchs Leben. Und deswegen ist sie aber für das System so wichtig.
Das ist so.
Ja,
da kommt
alles
nicht
richtig.
Der Hauch eines Zweifels aus.
Richtig.
Aber wir wissen doch mit Sicherheit, dass es niemanden, der bei den Öffentlich-Rechtlichen Karriere macht, gibt, der dort nicht ein Überzeugungstäter ist.
Also, nein, das glaube ich nicht. Nein, da sind eine Menge Opportunisten
unterwegs. Genau. Es gibt absolute Opportunisten, die einfach alles mitmachen. Aber du brauchst halt, um diese Opportunisten wirklich auf Linie zu halten, solche absoluten Ausfälle wie Dunja Hayali oder eben Annalena
Baerbock.
Aber davon
gibt es sicherlich auch mehr als genug. Also jedenfalls, ich kann das nicht nachvollziehen bei einer Nachrichtenmoderatorin, wo man wirklich fast schon ihr in den nächsten Satz helfen will, weil man das Gefühl hat, sie stolpert gleich wieder über ein Wort oder hat einen Aussetzer. Dann auch diese Kleidung, ist euch das mal aufgefallen?
Schick ihr mal einen Gutschein,
sowohl bei der
so ein Moderationscoaching bei dir.
Ja,
das wäre doch
bei
was.
Der Tagesschau als auch im Heute-Journal, da sind Leute, die haben T-Shirt an mit, also keine Ahnung, Ringe an irgendwelchen Stellen, wo ich sie bei einem Nachrichtenmoderator jetzt nicht vermuten würde. Also wirklich eine schlampige Garderobe.
Das ist ja richtig süß. Ich finde das toll. Das sind ja Ansprüche, Qualitätsansprüche, die wir lange überwunden haben, die du da immer noch hochhältst.
Ja.
Aber
weil,
ja,
ehrlich gesagt, wenn
ich
sie
mir
sehe,
auch nicht nehmen.
So häufig verspricht sie sich eigentlich gar nicht.
Ja?
Doch.
Ich gucke sie zu selten, um das beurteilen zu können.
Sie holpert
sie
extrem.
Ja?
Sie holpert extrem, ja.
Gut, haben wir eine Aufgabe und Spiel zum nächsten Mal. Wir zählen einfach Dunja Hayalis Holperer und sonstige Dinge. Das ist das Margot Hayali-Spiel, präsentiert vom nackten Niveau. Mal gucken, ob wir das irgendwie als Online-Ding coden und präsentieren können. Wir bleiben bei der Deutschen Bahn und damit gleichzeitig auch bei den schlimmsten Gewaltverbrechen, die unser Land so sieht. Denn die Deutsche Bahn ist immer wieder deren Schauplatz. Da gab es vor einiger Zeit einen besonders dramatischen Fall, in dem jetzt ein Urteil gesprochen wurde. News berichtet, ein Syrer. 21 Jahre alt, attackierte Fahrgäste in einem ICE mit Axt und Hammer. Jetzt fiel das Urteil. Der Mann gilt laut Gericht als schuldunfähig. Die Vorsitzende Richterin erklärte nach der Urteilsverkündung, der 21-Jährige leide an einer Schizophrenie, die er während seiner dreijährigen Flucht als unbegleiteter Minderjähriger entwickelt habe. Das Gericht sah die Tatbestände des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung als erfüllt an. Liebe Silke, bevor ich dich da voll und ganz ungeleitplankt und geframed in die Kommentierung lassen will, erlaube ich mir als Arzt anzumerken, dass es geradezu pervers ist, bei einer Schizophrenie, die vorhanden sein kann oder auch nicht, dann meinen zu können, man könnte ex post erklären, woher sie denn käme. Und eine Schizophrenie wird qua Definition nicht ausgelöst durch eine Erfahrung. Eine Schizophrenie ist eine hirnorganische Erkrankung. Das ist kompletter Unsinn, was, wenn diese Richterin es denn so gesagt hat, unabhängig von der Frage, ob man die Geschichte überhaupt glaubt. Aber das nur als medizinischer Kommentar. Ja, das ist nun jedenfalls das, die Reaktion unseres Rechtsstaates sogenannten auf diese Dinge.
Das ist ja wie mit den 3 Jahren Jugendstrafe, die der Afghane bekommen hat dafür, dass er dem amerikanischen Touristen in der Münchner Straßenbahn das Gesicht zerschnitten hat. Ne? Ja. Also das ist wirklich, man schämt sich auf ganzer Front für einen Rechtsstaat, der diesen Begriff nicht mehr verdient hat. Und ich sag mal, die Zahl an schuldunfähigen, unzurechnungsfähigen Individuen, die hier bei helllichtem Tage, und da können wir auch über Trier sprechen, Menschen auf offener Straße zerhäckselt, die ist ja unfassbar. Also ich sag mal, es hat ja wirklich zu einer Erosion in der inneren Sicherheit in den letzten Jahren in diesem Land geführt, sodass man wirklich das Gefühl hat, egal ob man sich abends am Bahnhof rumtreibt oder tagsüber einen Supermarkt besucht, man ist eigentlich mittlerweile überall gefährdet. Aber da du ja über das Thema Bahnhöfe und Bahn gesprochen hast, ja, also die Situation, dass Schaffner mittlerweile aus fahrenden Zügen gestoßen werden oder totgeprügelt werden, wenn die Nachfrage nach einer Fahrkarte nicht passt, der soll jetzt mit einem Alkoholverbot an Bahnhöfen begegnet werden.
Das ist nur logisch.
Wie bizarr und irre ist das? Auch das ja wieder ein Ablenkungsmanöver, wo ich denke, bei wem verfängt das eigentlich? Das ist ja wie mit den Messerverbotszonen. Ah ja, jetzt, wenn ich am Bahnhof keinen Alkohol mehr erlaube, dann wird sicherlich die stetig jedes Jahr wachsende Zahl an Straftaten sinken. Das ist natürlich Quatsch, das wissen wir alle. Und Bahnhöfe sind längst in den letzten 11 Jahren seit der Grenzöffnung zu absoluten Gewalt-Hotspots verkommen. Die Bahn selber ist wahnsinnig gefährlich geworden für Mitarbeiter und Gäste. Aber es lässt sich zusammenfassend, glaube ich, tatsächlich festhalten, dass ob offene Straße oder Bahnhof, dieses Land hat durch die Massenmigration seine innere Sicherheit komplett eingebüßt.
Ja. Und die Faktenlage dieser Woche untermauert das leider auf dramatische Art und Weise. Du hast schon Trier angesprochen. Durch perversen Zufall ist diese Stadt gleich 2-mal dieser Tage in die Schlagzeile gekommen. Nummer 1, da berichtet Bild, Afghane Zayat M. tötete einen Marius mit 22 Jahren Lebenszeit bisher in Trier. Der Geschichtsstudent Marius kam am 15. Juli gegen kurz vor 10 vom Einkaufen im Supermarkt, als er auf offener Straße besagtem Afghanen Zayat M. begegnete. Ebenfalls 22 Jahre alt. Er ging mit einem großen Küchenmesser auf ihn los, der Afghane eben auf Marius. Ein Stich traf den Studenten mitten ins Herz. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Marius ein Zufallsopfer war. Dann am Sonntag.
Und der Afghane soll übrigens auch schon psychisch krank sein. Ne? Also er wird nochmal genauer untersucht, aber es wird auch schon geframed.
Stimmt, irgendwo traumatisiert unterwegs und das führte zur Schizophrenie, was nochmal medizinisch vollkommener Blödsinn
übrigens
ist.
Übrigens hat sich Kanzler Merz, ganz kurz zu diesem Afghanen noch. Kanzler Merz hat sich zum ersten Mal persönlich geäußert. Ja. Und zwar, weil die Mutter in der CDU engagiert ist.
Ja.
Vorher hat er es nie getan.
Ja, ja. Also der Respekt vor dem Toten verbietet die Kommentierung, was dieser Mutter als CDU-Politikerin vielleicht zusteht oder auch nicht. Das sei dahingestellt. Also die Welt berichtet jedenfalls weiter. Am Sonntag wurde eine 29-Jährige den Tod in ihrer Wohnung ebenfalls in Trier aufgefunden. Die Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin. Die Ermittlungen laufen. Die Frau war von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Nähere Details zum möglichen Tatverdächtigen oder Hintergründen in der Tat seien bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen sind nach wie vor sehr umfangreich, sagte eine Polizeisprecherin. Und ähnliche Formulierungen hören wir in einem Ereignis in Stuttgart. Da berichtet die Bild, im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo wurde eine 47-Jährige niedergestochen und anschließend angezündet. Die Polizei riegelte das Gebäude zunächst ab, um den Täter an der Flucht zu hindern. Nun gaben die Beamten bekannt, der mutmaßliche Angreifer wurde außerhalb des Einkaufszentrums festgenommen. Und sowohl Angreifer wie auch Opfer seien deutsche Staatsbürger. über ihren Namen oder eventuelle Doppelstaatlichkeiten wurde natürlich nichts mitgeteilt. Und nun können wir raten, Silke, ob das vielleicht Peter und Gabi waren, die da sich gegenseitig verfolgten und anzündeten, oder vielleicht doch Mohammed und Aisha.
Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr raten. Ne?
Sachen. Wir müssen immer raten. Also ich meine, wir wissen es ja nicht.
Nein, wir wissen es
also,
nicht.
Also wir wissen es nicht. Also nur mal so um
die Klarheit. Ja, genau. Wenn wir die Wahrscheinlichkeiten betrachten, dann haben wir eine Vorstellung davon, wie es gewesen sein könnte. Mir fallen gerade da nur ergänzend ein paar Sachen ein. Zum einen Stade ist ja auch dieser Sechsfachmord in der Mutter-Kind-Einrichtung. Erst wenige Wochen her. Unbekannte haben ja jetzt die Blumen und Kerzen da irgendwie abgeräumt. Ne? Also den Tatort, also das Erinnern schnell.
Da müssen wir diesen sogenannten Selbstmord noch erwähnen, nicht, der da stattgefunden haben soll, falls das jemand vielleicht übersehen hat oder nicht mitbekommen hat. Denn der Täter, dieser Sechsfachmörder Fatih Khan, habe sich nun nach Mitteilung der Behörden in seiner Zelle plötzlich und unerwartet und ganz überraschend selbst das Leben genommen. Das ist insofern sehr praktisch, als dass jetzt der Fall ja strafrechtlich nicht mehr weiter vor Gericht gehen kann und damit auch die fraglich mit dem SPD-Politiker Dennis Kurnos, glaube ich, verbandelt Fluchtwagenfahrerin, deren fragliche Mittäterschaft ungeklärt bleibt und die ebenfalls von der Bildfläche verschwand, weil sie untertauchte, nun als Zeugin oder als Mittäterin nicht weiter verfolgt werden kann, weil praktischerweise der Täter verschwunden ist. Ja, und dieser Selbstmord, der angeblich stattgefunden hat, der überraschte diese Woche auch. Das wollte ich nur noch ergänzt haben. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Ja, nein, richtig. Und ich sag mal, gerade bei dem Stadetäter ist es ja so, wofür haben wir eigentlich international vernetzte Polizeibehörden? Wofür haben wir eigentlich Systeme, die auch eine kriminelle Vorgeschichte von Menschen, die hier einreisen, erfassen können, wenn davon nichts angewendet wird zum Schutz der eigenen Bevölkerung? Also ich sag mal, ein Mann, der wegen mehrfacher Delikte international gesucht wurde, zumindest in der Türkei, in seinem Heimatland, und der sozusagen sein kriminelles Unwesen unbehelligt weitertreiben kann. Das zeigt ja einfach nur, dass wir tatsächlich im völlig ungeschützten Raum uns befinden. Und dazu passt ja auch die Nachricht von dieser Woche, dass das Sea-Watch weiter illegale Migranten aus dem Mittelmeer an die Küsten shuttelt. Und ich finde es einfach so irre, dass, ich sag mal, der Nachschub an Menschen, die potenziell psychische Probleme haben, Blätter sind, von denen wir nicht wissen, was in ihrem Heimatland auf ihnen steht, der kommt halt ungehindert weiter. Also unsere Grenzen sind weiterhin trotz dieses millionenfachen Zuzugs von mitunter sehr gefährlichen, gewaltbereiten Menschen geht die Massenmigration eben weiter. Die Leute werden von Frontex dabei beobachtet, wie sie von Schleusern, sogenannte Seenotrettungsgruppierungen wie Sea-Watch, eben abgeholt werden. Und es hat keine Konsequenz. Es hat alles keine Konsequenz. Und das ist das Irre. Und ich glaube, das ist auch das, was die Bevölkerung teilweise, uns vielleicht ja auch, so müde und auch so zuversichtslos stimmt, dass man das Gefühl hat, wir sind wirklich in einem rechtsfreien Raum angekommen, wo diese Rechtsfreiheit einfach still akzeptiert wird und der Kontrollverlust sich jeden Tag weiterhin fortsetzt. Es gibt also kein Recht des Bürgers mehr auf eine innere Sicherheit, auf einen geschützten Lebensraum.
Fast.
Und es wird noch nicht mal mehr diskutiert, medial.
Fast. Ja. Weil es gibt ja immer noch, Entschuldigung, Medina, ja.
Ja, was dazu passt, und wenn der Bürger sich mal engagiert, dann wird er abgewatscht. Also es gab jetzt eine Initiative, die hat 400.000 Unterschriften gesammelt gegen Massenmigration, ja, also für die EU. Und die EU-Kommission hat den Initiatoren in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Initiative aus ihrer Sicht offenkundig gegen die Werte der Union verstößt.
Richtig.
Und damit die Voraussetzungen für eine Registrierung nicht erfüllt. Ohne Registrierung kann das Bürgerbegehren gar nicht erst starten. So, also innerhalb von einem Monat, glaube ich, wurden diese 400.000 Unterschriften gesammelt.
Dieser Safe Europe Act, ja.
Ich glaube 600.000 sogar. Ich glaube, es waren sogar
600.000. Ich hatte 400.000 gelesen. Aber ich meine 400 oder 600.
Ja,
ich meine, wenn die länger läuft, dann kriegst du auch eine Million zusammen.
Ja,
da stellen die sich hin und sagen, leck mich, ist gegen unsere Werte, unsere Demokratie. Ja.
Und da passt... So, Da passt wie Hintern auf Eimer doch die Meldung dazu, wann unsere Polizei in unserer Demokratie aktiv wird. Die Welt vermeldet nämlich, nach einer mutmaßlich rassistisch motivierten Tat an einer Schule in Holzkirchen hat die Polizei mehrere Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Bei 7 Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren seien elektronische Geräte, Mobiltelefone und Speichermedien sichergestellt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern mit. Ausgangspunkt der Ermittlung sei ein Vorfall an einer Schule. Ein Jugendlicher soll von Mitschülern wegen seiner Hautfarbe beleidigt worden sein. Die Datenträger werden nun IT-forensisch ausgewertet, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Also, das ist völlig bekloppt, ist das. Ich meine, für angebliche Beleidigung eines Mitschülers Hausdurchsuchung bei Jugendlichen.
Beschlagnahmung,
ich meine, das ist
das hat ja in Mecklenburg-Vorpommern damals schön, für das Schimpflied gegeben, ne?
Ja, aber das Schule. Es ist nicht schön, wenn man jemanden mobbt, weil er eine andere Hautfarbe hat, das ist klar. Aber das ist auch nicht die Vorbereitung eines Terroranschlags. Nee. Also da würde ich so eine Hausdurchsuchung vielleicht verstehen. Hier überhaupt nicht, weil zur Wahrheitsfindung kann die ja eigentlich nichts beitragen. Ja. Da findet man keinen Beweis, ob die jetzt auch wirklich einen Hitlergruß gezeigt haben, wie ihnen vorgeworfen wird, ja, die 15- bis 17-Jährigen. Selbst wenn sie auf den ganzen eingezogenen Handys und Laptops forensisch irgendwas Böses finden, dann beweist das trotzdem nichts, was diesen Vorfall angeht. Aber sie dringen natürlich auch in diese Privatsphäre der Minderjährigen ein, um mehr zu finden. Und vielleicht auch über die Eltern. Ja,
und massiv einzuschüchtern.
Das war ich glaube, es geht natürlich einfach nur um eine Erziehung.
Ja, natürlich.
Das ist ja wie damals mit Sylt, mit dem Döp-Döp-Lied, mit der entsprechend wahnsinnigen Berichterstattung, die es im Nachgang gab. Das war einfach ein Warnzeichen. Und an so einer Schule, welcher Schüler traut sich denn dann noch irgendwas zu sagen, wenn er weiß, dass Meinungsverbrechen, ich sag jetzt mal, so geahndet werden, wie keine...
Na, schlimmer noch, die Eltern lernen ja, ich muss mein Kind dazu bringen, dass es in der Schule artig das sagt, was vorgegeben ist, sonst treten sie bei mir die Tür ein.
Ja, also für mein Dafürhalten ist dieses Agieren tatsächlich ein reiner erzieherischer, also aus erzieherischen Gründen.
Na klar.
So gelaufen.
Ja, ja. Na klar, rechtlich kann da nichts hängen bleiben.
Aber es ist natürlich auch ein erheblicher Machtmissbrauch. Das muss man ja auch noch sehen. Das ist die nächste Stufe, die nächste Eskalationsstufe. Und es wird immer weiter eskaliert. Das ist ja, also Hausdurchsuchungen bei Kindern wegen Beleidigung in der Schule. Ja, das gab es einmal. Das ist aber jetzt 2 Jahre her. Jetzt gibt es das wieder. Und dann wird es das in kürzerer Entfernung wieder geben. Ja, also das ist die Eskalation, die man nicht unter den Tisch fallen lassen
darf. Und die Frage ist ja, wo gibt es eigentlich die Hausdurchsuchung bei den Kindern und Jugendlichen, die hier auf den ganzen Anti-Israel-Demos mitlaufen und Tod und Verderben wünschen
haben wir schon
und
geklärt, so weiter? Ne? Doch, das haben wir geklärt letzte Woche. Da ist nämlich beispielsweise ja Tichys Einblick vor über einem Jahr angegriffen worden von einem Gießener Autohändler türkischer Provenienz, der dabei gefilmt wurde. Und der Datenträger mit dem Film wurde der Staatsanwaltschaft vielfach überreicht. Die Anzeigen wurden gemacht und Tichy berichtet sehr umfangreich, dass die Staatsanwaltschaft erst den Datenträger verloren hat, dann die Anzeige verloren hat. Danach nach den Datenträger und Anzeige nochmal wieder eingereicht worden. Jetzt den Mann nicht ermitteln kann, obwohl Video und Name bekannt sind. Also das passiert dann.
Was für ein Zufall.
Nichts hat mit irgendwas zu tun. Ich bitte dich, das mindestens 3-mal aufzuschreiben in Schönschrift hintereinander, damit es dann auch ankommt, ja, von der Hand ins Gehirn. Denn das ist wichtig. Ihr Lieben, in Sachen Krieg hat sich diese Woche zum Glück nicht viel getan, dass man lange drüber sprechen müsste.
Naja,
ein wenig schon, aber lasst uns vielleicht gegen Ende nochmal auf die von Wilke schon angesprochene wirtschaftliche Lage in Restdeutschland kommen, weil die ist ja recht bezeichnend. Russia Today vermeldet recht suffisant, dass Deutschland inzwischen das Fünffache an Fünffache an Kosten für Gas hat durch die Importe, die nötig sind, nach der Absage der russischen Verträge und die damit verbundene starke Energiesteigerung die deutsche Wirtschaft belastet. Und Tichys Einblick vermeldet, was tatsächlich meinen kleinen statistisch nicht signifikanten Umfragen im Gastrogewerbe entspricht. Offensichtlich ist um 7,1% der Umsatz in deutschen Restaurants implodiert, wie Tichys Einblick schreibt. 7,1 im Vergleich zum Vormonat. Die Umsatzentwicklung in der Hotellerie ist knapp 3% im Minus im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und es scheint so zu sein, dass Deutsche immer mehr im Inland bleiben und da immer pauschalere Angebote nehmen, beziehungsweise wenig Zusatzkosten erzeugen wollen und sparen beim Urlaub. Das ist ja das, Milena, was ich schon so ein bisschen angeklungen oder angetönt habe die letzten Wochen. So kam es mir auch vor. Scheint sich jetzt zu bestätigen und eventuell sehen wir ja jetzt mal den Konsumknick, auf den lange gewartet wurde, angesichts eben der Mäuse im Portemonnaie, die da rausgucken, wie du sagtest.
Ja, den wird es natürlich wirklich geben. Ich meine, Überall werden Stellen gestrichen. Ja? O2, der Mobilfunkanbieter, streicht 1100 Stellen, ja, schließt 60 Shops. Volkswagen setzt Talfahrt fort. Ne? Also wieder im zweiten Quartal um 32,9% ist der Nettogewinn auf 1,54 Milliarden Euro eingebrochen. Ja? Bei Porsche drohen tausende weitere Jobs wegzufallen. Warta, dieser Traditionshersteller, ist insolvent, ja. Da wird natürlich auch einiges abgebaut. Und ja, das Handelsblatt schreibt inzwischen, Sozialausgaben steigen auf ein Drittel der Wirtschaftskraft, ja. Also in den 60er Jahren lag die Sozialleistungsquote bei weniger als 20%. Und gleichzeitig wird das Gas so richtig knapp, ja. Die Gasspeicher sind so leer wie noch nie, seit das überhaupt gemessen wird. Und ja, das liegt daran, dass das nicht mehr so funktioniert. Im Sommer günstiges Gas kaufen, das man dann im Winter verbrät. Durch diese multiplen Krisen gibt es kein günstiges Gas mehr im Sommer in dieser Hinsicht. Ja. Aber da muss man halt auch mal schauen, was macht eigentlich immer die Regierung. Im Winter, also im Februar, Januar, Februar, da gab es ja schon mal den großen Aufschrei, weil die Gasspeicher leer waren. Was hat die Regierung damals gemacht? Über LNG-Terminals auf Rügen teures US-Flüssiggas in die Ukraine geliefert. Die haben damals das Gas, das sie in Deutschland nicht hatten, in die Ukraine geliefert. Ja? Ich meine, das kann man machen, wenn man selbst genug hat. Aber die benehmen sich wie Sterntaler, die verschenken das letzte Hemd, nur dass es ihnen nicht richtig gehört. Ja. Und ja, also das Einzige, was ein bisschen Erleichterung bringen könnte, wäre russisches Gas über diese verbliebene Nord Stream Pipeline. Aber nein, die EU hat gerade das 21. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Aber Silke, aber Sie haben ja was vor. Also man könnte ja in so einer wirtschaftlichen Niedergangsphase irgendwie Steuererleichterung diskutieren, Wirtschaftsförderung, mehr Freiheiten und die Unternehmer entlasten. Also, aber Sie tun, Überraschung, das Gegenteil. SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat jetzt angekündigt, dass man nach der ja verfassungswidrigen Feststellung oder der verfassungswidrigen Erzeugung einer historischen Überschuldung mit dem lustigen Namen Sondervermögen, was man ja durch einen Bundestag beschließen ließ, der schon abgewählt war, ein eklatanter, gröbster Verfassungsfluss, jetzt erneut neue Schulden aufnehmen möchte, weil, Zitat, es nicht mehr gelingt, die Folgen der Kriege und Krisen für unser Land anderweitig einzuhegen. Wenn es an die Grundfesten unseres Sozialstaats geht, dann ist das den Gedanken wert, nochmal einen Überschreitungsbeschluss zu fassen, um die Schuldregel auszusetzen.
Ja, ist fast lustig, ne?
Ja,
vorwärts ist lustig. Immer, rückwärts nimmer. Ja, also der Weg, also ich sag mal, dass das Gaspedal in Richtung totaler wirtschaftlicher Zusammenbruch wird weiter durchgetreten. Und wir wissen ja auch, wie das von der Zinsentwicklung her sein wird, dass die kommenden Generationen das überhaupt nicht mehr alles werden bewältigen können, was jetzt an sogenanntem Sondervermögen und Zusatzschulden und so weiter angehäuft wird. Und die Argumentation ist natürlich, wie wir alle wissen, vollkommen hanebüchen, aber wir sind es ja eigentlich schon gewohnt. Also wer sich daran erinnert, was mit Corona seinerzeit alles begründet wurde und teilweise heute noch in Bundesländern darüber gestritten wird, ob man nicht für eine Verlängerung der Corona-Notlage nochmal stimmen müsste, um den Haushalt um den Haushalt außer Kraft zu setzen von seinen Spielregeln, der weiß doch, was die Stunde geschlagen hat. Also sie haben halt keine Argumente mehr, trotz Rekord. Steuereinnahmen kann dieser Staat eben nicht mit dem klarkommen, weil er immer mehr ausgibt, als er hat. Und das ist halt die Konsequenz bis zum bitteren Ende. Es sei denn, es findet sich noch irgendein Korrektiv. Aber mit Blick auf unsere Zukunftsfähigkeit ist das natürlich wirklich extrem bitter, weil irgendwann werden diese Schulden ja zurückgezahlt werden müssen. Und ich sage, wir sind ja jetzt schon in einer Situation, wo staatliche Hoheitsaufgaben nicht mehr finanziert werden, wo unsere Infrastruktur verfällt, eben, ne, wo Sondervermögen dann ja auch zweckentfremdet wird, durchaus gar nicht für das eingesetzt wird, für das es geplant wurde und so weiter. Also unser Land ist vom Zustand, von der Infrastruktur, von seinem System her immer maroder und gleichzeitig wird immer mehr Geld rausgeblasen. Und das ist natürlich so eine ist Rechnung, das. die nur noch im totalen Desaster enden kann.
Das sind jetzt so Leute, an denen ja Schuldnerberater immer verzweifeln.
Genau.
Das sind die, die nichts an ihrem Lebenswandel ändern wollen, ja, genau, sondern nur schauen, wo sie die nächste Kohle herkriegen.
Ja, ja, klar.
So ist es. Ich meine, der Klüssendorf sagt ja, am Ziel Klimaneutralität halten wir natürlich fest.
Natürlich.
Ja, und damit an der CO2-Steuer, an der Deindustrialisierung, an der Flucht von Unternehmen.
Die Beförderung von Philipp Amthor, die kostet
Energie,
auch Geld.
Die Beförderung von Philipp Amthor. Ja, das kostet nicht ganz so viel wie die Milliarden, die in die Ukraine geschafft werden.
Stimmt, ja.
Also wir ändern einfach nichts. Ja, und da Peter Zwegert, der Schuldnerberater bei RTL, würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen.
Ich glaube, der ist tot, ne? Peter Zwegert ist, glaube ich, tot, ja.
Deswegen sage ich auch Würde. Sonst,
ja. Gut. Das ist ja gut. Tja, ihr Lieben, ein Wort vielleicht noch, weil du es schon so kritisch angemerkt hast, gerne auch zu den Kriegen. Es ist nicht wirklich viel zu berichten, weder an der Ostfront noch an der Nahostfront, aber zumindest diesen einen schwachen Hoffnungsschimmer, den man vielleicht reininterpretieren kann, und vielleicht hast du den gemeint, Milena, was auch die Tagesschau feststellen musste, dass nämlich zwei Außenminister sich getroffen haben. Marco Rubio, der aus den USA, und Sergej Lavrov, der aus Russland. Sie seien am Rande eines anderen Treffens einer Veranstaltung in Manila zusammengekommen und haben über die Ukraine gesprochen. Mehr weiß man nicht, aber es wird offensichtlich immerhin gesprochen zwischen den beiden Kräften, die mehr dazu zu sagen haben und zu bestimmen haben, als es die EU sicherlich hat.
Nee, meinte ich nicht.
Also.
Ja, es ist auch gut, dass die sich getroffen haben. Also auf jeden Fall gut. Gesprächskanäle müssen offen bleiben. Es ist jetzt nicht viel bei rumgekommen.
Genau.
Ja, also Lavrov sagt ja eigentlich das, was er immer sagt. Also die Russen haben eine fixe Position und von der gehen sie nicht weg. Der gesamte Donbass plus keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sind da die wichtigsten Punkte. Da will die Ukraine nicht, und flankiert von den Europäern. Aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte eher die Eskalation im Nahen Osten, weil jetzt ja auch noch die Houthis mitmachen im Jemen. Mhm. Und natürlich dort die nächste Lieferkettenstraße oder das nächste Nadelöhr fast zumachen. Die beschießen ja Frachter im Roten Meer. Ja, und jetzt droht Trump, der mir langsam etwas hilflos vorkommt, dem Iran mit noch schlimmeren Vergeltungsschlägen. Ja, der Ölpreis klettert in Richtung $100. Ja, und Trump steht nackt da. Also seine Hoffnungen, dass der Iran einknickt, ich glaube, das war das Ziel der Angriffe der letzten Tage, das scheint sich nicht zu erfüllen. Ja? Und die Weltwirtschaft fängt dann, jetzt stell dir mal vor, zwei Nadelöhre, die Straße von Hormuz und das Rote Meer sind zu, dann fängt die Weltwirtschaft richtig an zu stottern. Das merken auch die Amerikaner, die merken es auch eh schon. Ja? Und das natürlich vor den Midterm-Wahlen in ein paar Monaten auch nicht so dolle. Also Tucker Carlson hat jetzt Oberst Douglas MacGregor gefragt, wie die Vereinigten Staaten aus diesem Iran-Krieg rauskommen können. Und MacGregor hat gesagt, manche werden fragen, warum wir ihn beenden sollten, weil wir sonst einen Ölpreis von $300 pro Barrel erreichen werden. Wir werden einen Einbruch der Aktienkurse um 60-80% erleben. Die Menschen werden Billionen an Vermögen verlieren. Es wird eine Katastrophe sein, von der wir uns nicht mehr erholen werden. Also sehr dystopisch, dieser Herr MacGregor, der anscheinend schon häufiger Recht hatte auf dem Ukraine-Krieg. Ich drücke ihm diesmal nicht die Daumen. Ne?
Aber dann wären wir ja laut WEF genau an dem Punkt angekommen, wo wir dann alle nichts mehr besitzen, aber glücklich sind, ne?
Welch ein Zufall, Silke.
Welch ein Zufall,
ein
ne?
Zufall.
Ja.
Aber
ja.
Eine Sache gibt es noch, um das Ganze mit etwas Galgenhumor aus Deutschland zu schließen. Denn natürlich will weder Boris Pistorius noch Fritz BlackRock diese Kriegschancen ungenutzt lassen. Und sie sehen und arbeiten natürlich immer weiter an den großen Chancen für die Rüstungsindustrie, die all das bietet. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass Pistorius jetzt Autoindustrie und Rüstungsindustrie nochmals nahegelegt hat. Sie mögen doch härter und enger zusammenarbeiten. Hart für Kruppstrahl und so weiter. Pistorius sprach sich ausdrücklich für eine engere Zusammenarbeit besagter Rüstungs- und Automobilindustrie aus, um den Produktionshochlauf zu bewältigen. Zitat: Die Automobilindustrie ist gerade in schweren Zeiten. Die Rüstungsindustrie hat aber einen riesigen Bedarf an Aufwuchs, sowohl von Standorten als auch von Arbeitskräften. Das erklärte Pistorius bei einem Besuch einer Rüstungsfirma. Die Autoindustrie habe in den vergangenen 120 Jahren bewiesen, wie man Produktion skaliere und flexibler werde. Da können dann beide voneinander profitieren, sagte er. Dies finde seine volle Unterstützung, auch um Fachkräfte in der Region zu halten.
Tja, also. Und was sagt Lavrov? Russland werde seine Militärplanung entsprechend anpassen.
Ja.
Und er sagte auch, Also wenn, sollte Europa erneut versuchen, Russland militärisch anzugreifen, werde dies keine konventionelle Kriegsführung mehr sein. Also, ja.
Hast du eine gewisse Schwermut auf den Moment geworfen, den ich die positiven Nachrichten für die deutsche Rüstungsindustrie hervorheben wollte. Ja, ihr Lieben, aber wie kann man es treffender auf den Punkt bringen, was wir hier schon viel zu lange sagen müssen? Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Stromberg und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Silke Schröder und Milena Preradovic. Das war Nummer 252 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.